Kaum eine andere Vogelart ist uns so nah wie der Weißstorch. Einerseits ist er natürlich unserem Herzen nah, denn der Weißstorch gilt als schön, ist leicht zu erkennen, elegant, würdevoll und deshalb sehr beliebt. Andererseits sind uns Weißstörche natürlich auch räumlich nah. Sie sind in Mitteleuropa Kulturfolger, schon seit dem Mittelalter, und brüten auf Hausdächern, Strommasten und Kirchtürmen. Im Sommer führen sie ein öffentliches Leben mitten unter uns. Und dann sind sie plötzlich wieder weg. In unserer Kultur sind Weißstörche längst zum Symbol geworden. Es ranken sich viele Mythen und Halbwahrheiten um sie. Höchste Zeit also, damit mal aufzuräumen. Moin und herzlich willkommen bei Vögel aber cool, dem Vogelguckerin-Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Bevor wir hinabsteigen in die Mythen über den Weißstorch oder besser gesagt uns erheben in all die faszinierenden Details, die wir über ihn wissen, ist es mir erstmal wichtig zu betonen, dass es nicht den Storch gibt. Es gibt 20 Storchenarten weltweit. Hier bei uns in Mitteleuropa gibt es zwei, den Weißstorch und den Schwarzstorch. Also, immer schön präzise bleiben, wenn wir vom Weißstorch sprechen und den Storch beim Namen nennen. Der Weißstorch steht zum Beispiel für Reinheit, Treue und Glück. Und dir fallen bestimmt auf Anhieb noch so ein, zwei andere Sachen zu ihm ein. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Reinheit. Das mit der Reinheit können wir über sein Aussehen erklären. Weißstörche sind etwa so einen Meter groß und haben eine Flügelspannweite von gut 2 Metern. Bis auf die schwarzen Schwungfedern ist sein Federkleid weiß. Schnabel und Beine sind rötlich. Durch die hohen Kontraste wirkt das Weiß besonders von Ferne tatsächlich sehr strahlend und rein. Den Mythos mit der Reinheit lasse ich also mal gelten, solange wir in diesem Zusammenhang unerwähnt lassen, was er tut, wenn es mal so richtig heiß wird. Dann, excuse my French, kackt der Weißstorch sich nämlich auf seine Beine. Das Kot schützt die Beine vor intensiver Sonneneinstrahlung und kühlt sie und somit den ganzen Vogel. Super sexy, oder? Auch mit dem nächsten Mythos sind wir schnell fertig. Der Klapperstorch, der bringt die Babys. Die hat er zuvor in Höhlen oder Sümpfen gefunden und bringt sie dann in einem Korb an die menschlichen Mütter oder lässt sie durch den Schornstein fallen. Wenn man Süßigkeiten auf dem Fensterbrett hinterlässt, dann soll das dabei helfen, den Kinderwunsch zu erfüllen. Diese Folklore hat sich weltweit bis nach Südamerika und auf die Philippinen verbreitet. Schon die Germanen glaubten daran. Aber seitdem ist ja viel Wasser den Rhein runtergeflossen und wir sind uns ziemlich schnell einig, nein, wir wissen, wo die Babys in echt herkommen. Aber, Fun Fact, für mehrere europäische Länder gibt es eine hohe Korrelation zwischen der Anzahl der Weißstorchenpaare und der Geburtenrate der Menschen. Das hat aber in Wahrheit natürlich nichts miteinander zu tun. Es ist ein Paradebeispiel für eine sogenannte Scheinkorrelation und taucht auch so immer wieder in Lehrbüchern der Statistik auf. Es gibt aber natürlich noch jede Menge richtige Statistiken und Daten über den Weißstorch. Der Weißstorch gehört nämlich mit zu den am besten erforschten Vogelarten weltweit. Und das ist ja auch kein Wunder. Weißstörche sind sehr groß und damit gut zu sehen. Sie kehren jedes Jahr wieder zu ihrem Nest zurück, das sie bei uns in Mitteleuropa praktischerweise in Menschennähe bauen. Sie sind also gut zu erforschen. Und deshalb wurden Weißstörche ungewollt zu Pionieren der Vogelzugforschung. Es war den Menschen in unseren Breiten bestimmt schon immer bewusst, dass sie im Spätsommer verschwinden und irgendwann im Frühling wieder auftauchen. Es gab die tollsten Theorien, wo und als was die Vögel den Winter verbringen. Verwandeln sie sich in Mäuse? Überwintern sie im Schlamm? Oder gar auf dem Mond? Die ganzen wilden Spekulationen fanden ein endgültiges Ende, als 1822 in der Nähe von Klütz zwischen Lübeck und Wismar ein Weißstorch mit einem langen Holzstab im Hals auftauchte. Das war natürlich eine Riesensensation und alle Leute kamen zusammen und da war super viel los. Er war also ein echter Publikumsmagnet. Das war den Landbesitzern dann so ein bisschen anstrengend und außerdem wollten natürlich alle wissen, was da los war. Und was macht man in so einem Fall in 1822? Genau, er wurde abgeschossen. Und danach wurde er natürlich präpariert, mit dem Stab in seinem Hals. Es stellte sich dann heraus, dass es sich bei diesem Stab um einen Speer aus Ostafrika handelte. Und ich finde es mega faszinierend, dass dieser Vogel es aus eigener Kraft geschafft hat, den weiten Weg von Afrika bis nach Europa zu fliegen. Das ist ja an sich schon eine Spitzenleistung, aber dann noch mit so etwas Großem, Sperrigen, Schweren im Hals. Wie beeindruckt die Leute damals davon waren, weiß ich nicht ganz sicher. Es hat sie aber auf jeden Fall schwer beeindruckt, dass dieser Stab aus Ostafrika kam. Denn dieser Storch ging als der Rostocker Pfeilstorch in die Geschichte ein. Er gilt nämlich als erster offizieller Beweis für den Vogelzug. Der Name Rostocker Pfeilstorch ist aber natürlich Kappes, denn weder stammte der Weißstorch wirklich aus Rostock, noch hatte er einen Pfeil im Hals, sondern einen Speer. Pfeile werden geschossen, Speere geworfen, aber wir wollen ja gar nicht kleinlich sein. Vogelzug also. Dank ihrer Größe und ihrer Standorttreue waren Weißstörche dafür optimale Forschungsobjekte. Zum Glück mussten sie dann nicht mehr dafür getötet werden, denn sie waren seit Beginn des 20. Jahrhunderts mit die ersten Vogelarten, die beringt wurden. Da sie so groß sind, konnte man ihnen auch Ringe anlegen, die von Ferne mit dem Fernglas abgelesen werden konnten. Das hat ihre Überlebenschancen massiv erhöht und auch ihr Zugverhalten konnte detailliert erfasst werden. Gut 90 Jahre nach der ersten Beringung wurden im Jahr 1991 Weißstörche als eine der ersten Vogelarten überhaupt besendet. Sie konnten dann mit Hilfe von Satellitentelemetrie auf dem Zug verfolgt werden. Diese Sender damals waren noch ziemlich groß und schwer und deshalb kamen dafür nur ganz wenige Arten in Frage. Die damit gewonnenen Messdaten bestätigten und verfeinerten dann das grobe Bild, das wir auch schon durch die Beringung vom Zug der Weißstörche hatten. Weißstörche sind ja bei uns in der Regel nur Brutvögel. Sie verbringen dann den Winter im Süden, weil es da dann mehr zu futtern gibt. Die Zugrichtung von Weißstörchen ist genetisch vorgegeben. Schon Jungstörche ziehen ganz alleine in Richtung Süden. Die genaue Zugroute aber ist flexibel. Grob unterscheiden wir in eine Ost- und eine Westroute. Und die Zugschneise dieser beiden Routen verläuft genau durch Deutschland. Weißstörche, die in Süd- und Westdeutschland brüten, ziehen über die südwestliche Route nach Spanien und die Straße von Gibraltar nach Westafrika. Weißstörche, die in Ostdeutschland brüten, ziehen über die südöstliche Route, über die Türkei und den Bosporus, über Israel bis hinunter ins südliche Afrika. Seit wir genaue Daten von den Sendern bekommen, wissen wir außerdem, dass diese beiden Wintergebiete in West- und Südafrika nicht strikt voneinander getrennt sind, sondern dass sich Weißstörche beider Zugtraditionen in Zentralafrika treffen. Weißstörche sind Gleitflieger und sie sind auf Thermik angewiesen. Sie vermeiden es daher, übers offene Meer zu fliegen und bevorzugen die Meerenge von Bosporus und Gibraltar. Es gibt aber auch welche, die den direkten, kürzeren Weg über Italien nehmen. Viele der Weißstörche, die die Westroute nutzen, fliegen aber inzwischen gar nicht mehr bis nach Afrika, sondern sie bleiben in Südwesteuropa und überwintern dort. Da gibt's einfach super viele leckere, offene Müllkippen. Außerdem gibt es inzwischen auch schon Weißstörche, die überhaupt nicht mehr ziehen, sondern ihren Winter in Mitteleuropa verbringen. Trotz aller Weltenbummelei sind Weißstörche bei ihren Brutgebieten sehr standorttreu. Sie kehren jedes Frühjahr an ihre alten Nistplätze zurück. Dort finden sich dann auch die Paare aus dem Vorjahr wieder zusammen. Die Männchen treffen vor den Weibchen ein und verteidigen das Nest gegen andere Störche. Dieses Nest wird übrigens auch Horst genannt und dieser Name weist darauf hin, dass es ein sehr großes, gewaltiges Nest ist. Und es stimmt auch. Weißstörche bauen ihre Nester jedes Jahr mit Ästen und Zweigen immer weiter aus. Dabei können sie bis zu 4 Meter hoch werden und sie haben damit ein gewaltiges Gewicht und dieses Gewicht ist eine ziemliche Belastung für sein Hausdach zum Beispiel. Dieses Rückkehrverhalten der Weißstörche erweckt bei uns den Eindruck von Monogamie und ehelicher Treue. Und damit kommen wir zum nächsten Mythos, die Sache mit der Treue. Und jetzt müssen wir mal alle ganz tapfer sein. Es stimmt zwar, dass sich oft das Paar aus dem Vorjahr wieder zusammenfindet. Die begrüßen sich auch dann hingebungsvoll und ziehen dann gemeinsam den Nachwuchs groß. Aber sind wir mal ehrlich, so ganz genau können wir Weißstörche nicht von Weißstörchen unterscheiden. Durch Beringung und auch durch Genproben wissen wir inzwischen, dass die Beziehung von Weißstörchen eher pragmatisch ist. So ist die Treue zum eigenen Nest mit einem bekannten Nahrungsgrund viel größer als die Treue zur Partnerin oder zum Partner. Sollte ein fremdes Männchen den Horst übernehmen und das angestammte Männchen vertreiben, bleibt das Weibchen dem Nest treu und akzeptiert den neuen Partner. Sollte aber mal ein Weibchen zu spät aus dem Winterquartier zurückkommen, kann es auch sein, dass ein anderes Weibchen den Platz in der Beziehung übernommen hat. Auch wenn die erste gemeinsame Brut eines Paares nicht erfolgreich ist, dann gehen sie in der Regel wieder getrennte Wege. Denn das vorrangige Ziel all diesen Brütens ist in der Regel die Weitergabe der eigenen Gene. Und wenn wir schon mal dabei sind, noch ein bisschen mehr Real Talk, der so ein bisschen wehtut. Weißstörche gelten uns als vorbildliche Eltern. Müssen wir unsere menschlichen Maßstäbe über Bord werfen? Für die beiden Weißstorcheltern ist es viel Arbeit, den Nachwuchs großzuziehen. Sie müssen ihn schützen und wärmen und ganz viel Futter herbeischaffen. Und dafür braucht es zwei Eltern. Nur ganz selten überlebt die Brut, wenn ein Elternteil zu Tode kommt. Dass diese Paarbindung also eher eine soziale Verbindung ist, wissen wir schon von anderen Vogelarten. Auch beim Weißstorch ist es so. Der soziale Vater ist nicht zwangsläufig der genetische Vater all der Vogelküken in seinem Nest. Weißstorchweibchen legen im Durchschnitt 5 Eier. Sie beginnen aber schon nach der Ablage des zweiten Eis zu brüten. Das führt dazu, dass die ersten beiden Jungen ganz dicht hintereinander schlüpfen. Aber dann gibt's immer 2 Tage Abstand zwischen den Jungen. Wenn das letzte Küken mit 80 Gramm aus dem Ei kriecht, sind seine großen Geschwister schon ziemlich halbstark und wiegen knapp ein halbes Kilo. Für das letzte Küken stehen die Chancen von Anfang an also mittelprächtig. Weißstörche füttern auch nicht individuell in die Schnäbel der einzelnen Küken, wie andere Vögel das tun, sondern sie lassen das Futter eher so im Ganzen ins Nest fallen. In guten Futterjahren ist es kein Problem, aber wenn das Futter knapp ist, dann ist es ziemlich schlecht für die Jüngsten, denn die Stärksten kommen dann natürlich zuerst dran. Die sind auch schon viel mobiler als die Jungen. Außerdem richten sich die Eltern bei der Wahl des Futters dann auch nach den größten Küken. Die kleinsten bräuchten eher noch Regenwürmer und dann gibt es vielleicht schon Amphibien und kleine Nagetiere. Auch hudern die Eltern später nicht mehr so intensiv wie am Anfang. Wenn es dann also regnet oder grundsätzlich kalt ist, unterkühlen die Jüngsten schnell. Das ist alles nicht so cool, aber natürlich evolutionär total sinnvoll. Die jüngeren Küken sind das Backup, falls ein anderes Ei unbefruchtet ist oder ein älteres Geschwister stirbt. Bei der Eiablage ist noch nicht vorhersehbar, wie das Wetter und das Nahrungsangebot bei der Aufzucht sein wird. Zwischen Eiablage und Schlupf liegt so ungefähr ein Monat. Es könnte für alle Jungen reichen. Wenn nicht, ist es aber eine Gefahr für die ganze Brut, wenn auch die Schwächsten mit durchgefüttert werden müssen. Dann bleibt weniger für alle. Und deshalb kann es tatsächlich auch zu aktiver Kindstötung durch die Eltern kommen. Das erzähle ich euch natürlich nicht, weil der Weißstorch böse ist, sondern weil ich nochmal darauf hinweisen will, dass menschliche Maßstäbe nur für Menschen gelten, nicht für andere Tiere. So, wenn alles gut läuft, kommen aber möglichst viele Jungstörche durch, weil die Eltern sich toll um sie gekümmert haben. Wenn die dann flügge werden, ist es nicht so, dass die ganze Familie gemeinsam zu ihrer aufregenden Reise in den Süden aufbricht. Nee, die Jungvögel starten vor den Altvögeln und auch das Brutpaar zieht nicht gemeinsam. Unterwegs schließen sie sich locker mit anderen Weißstörchen zusammen. Jungstörche ziehen nach ihrer ersten Reise in den Süden übrigens erstmal nicht wieder, sondern sie bleiben mehrere Jahre in Afrika, bis sie im Alter von 3 bis 4 Jahren geschlechtsreif sind und somit bereit, ihren eigenen Nachwuchs großzuziehen. Auch auf dem Zug warten viele Gefahren wie ungesicherte Stromleitung oder schlechte Thermik auf die Weißstörche. In Ostafrika gilt gebratener Storch noch immer als Delikatesse und auch in vielen europäischen Ländern gibt es noch immer Wilderei, die die Weißstörche gefährdet. Insgesamt stehen die Chancen so 50-50, den Zug zu überleben. Dass das dann mit dem Brüten klappt, ist auch nicht gesagt. Um die Population stabil zu halten, müssten pro Jahr 2 Storchenkinder das Nest verlassen. Das ist aber wegen der schlechten Futterlage in den Brutgebieten oft nicht möglich. Der niedrige Bruterfolg macht Forschenden schon ganz lange Sorgen. Dabei ist es erstaunlich, dass es überhaupt noch Weißstörche in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt. Schon seit 1850 änderten die Menschen seinen Lebensraum so dramatisch, dass seine Bestände kontinuierlich zurückgingen. Bereits im Jahr 1934 wurde eine erste deutschlandweite Storchenzählung durchgeführt und zumindest in Westdeutschland seitdem regelmäßig wiederholt. So konnte der dramatische Rückgang der Population live beobachtet werden. Schon in 1950 gab es in der Schweiz keine Brutpaare mehr. Und auch in Westdeutschland war der Weißstorch in den 1980er Jahren fast ausgestorben. Da die Weißstörche aber so eine beliebte Leuchtturmart sind, wurde ihr Rückgang zum Glück nicht einfach so hingenommen, sondern die Menschen wurden im Storchenschutz aktiv. Die Wiederansiedlungsprojekte und Schutzinitiativen, die großflächig gestartet wurden, waren ziemlich erfolgreich, so dass der Weißstorch inzwischen wieder in ganz Deutschland und auch in der Schweiz verbreitet ist. Aber, wie du inzwischen bestimmt weißt, Natur- und Artenschutz ist nie vorbei. Da der Weißstorch so beliebt ist, ist er einer von diesen Arten, die es ganz oft in die Presse schaffen. Und da gibt's in den letzten Jahren ein sehr faszinierendes oder besser gesagt abstoßendes Phänomen zu beobachten. Es werden nämlich immer wieder tote Weißstörche gefunden, deren Mägen voller Gummibänder sind. Diese runden, dünnen, elastischen Dinger aus der Küche. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, da muss doch irgendwo ein Laster umgekippt sein oder irgend so ein Blödarsch legt die aus. Ich konnte mir das erstmal gar nicht erklären. Aber nee, schön wär's. Denn dann hätten wir die Sache ja längst wieder im Griff, aber es wird immer schlimmer. Es gibt nämlich nicht nur einen Verursacher, eine Verursacherin, sondern Millionen von ihnen. Diese Gummibänder stammen nämlich von Radieschen, Frühlingszwiebeln, Schnittblumen oder Kräutern, die damit gebündelt werden. Wir Menschen schmeißen die mit den Resten zusammen in den Biomüll. Und über den Biomüll kommen sie in die Kompostieranlagen und auf die Felder. Das machen einerseits natürlich wir Endverbraucher, aber auch Gummibänder um nicht verkaufte Frischware vom Wochenmärkten oder auf dem Supermarkt landet so in Massen in der Natur. Weißstörche halten sie ganz offensichtlich für Regenwürmer und füttern damit ihren Nachwuchs. Ein Gummiband wäre auch gar kein Problem für so einen Mini-Storch, das würde er einfach irgendwann mit den anderen Nahrungsresten wie Mäusefell und Knochen als Gewölle wieder herauswürgen. Aber wenn es ein paar mehr werden, dann verklumpen diese Gummibänder, die verhärten sich und blockieren die Verdauung der Vögel. Die werden dadurch auch viel zu schwer und flugunfähig. Und schließlich verhungern sie mit vollem Magen. Mega trauriger Tod. Das ist ein qualvoller, sehr trauriger Tod. Denn es wäre so einfach, dieses Leid zu verhindern. Gemüse und Blumen kommen in den Biomüll. Die Gummibänder gehören in den Restmüll. Das zu trennen ist nur ein ganz kurzer Griff für uns Menschen, der Leben rettet. Danke, dass du dabei mitmachst und es weiter sagst. Denn, wie du ja bestimmt weißt, Störche bringen Glück. Als Adebar haben Weißstörche einen festen Platz in unserer Kultur. Sie kehren im Frühling zu uns zurück und gelten als Frühlings- und Sommerboten und dementsprechend auch als Boten des Glücks und der Fülle. Es ist gar kein Wunder, dass es viele Bauernregeln mit Störchen gibt und sie auch Teil zahlreicher Erzählungen sind. Ein Weißstorchennest auf dem Dach verhindert Blitzschlag und das Fremdgehen in der Ehe, sagt man. Da würde ich mich aber nicht so ganz drauf verlassen. Blitzableiter funktioniert wahrscheinlich besser. Auch nicht auf die Wettervorhersagen des Weißstorchs. Er ist aber sehr mystisch aufgeladen. Und angeblich helfen seine Innereien auch gegen allerlei Krankheiten, wenn sie nicht gerade aus Gummibändern bestehen. Ein Storch aus Spaß zu töten, steht allerdings schon seit Jahrhunderten unter Strafe, sowohl unter weltlicher als auch unter göttlicher, sodass man das lieber sein lassen sollte. Die Redewendung, da brat mir einer einen Storch, spielt genau auf diese Ungeheuerlichkeit an. Man sagt das, wenn etwas abstrus, unmöglich, undenkbar erscheint. Genauso undenkbar, wie einen Glücksboten zu töten und zu essen. Da viele der Oststörche auch über den Nahen Osten nach Afrika ins Wintergebiet ziehen, ist es gar nicht verwunderlich, dass der Storch auch viermal in der Bibel erwähnt wird. Dabei wird auch betont, dass der Storch seine Abflug- und Wiederkehrzeiten genau kenne. Es ist also schon in der Bibel ein Hinweis auf sein Zugverhalten. Klapperstorch. Das ist neben Adebar einer der Namen des Weißstorchs. Woher der Name kommt, ist natürlich komplett offensichtlich, denn Weißstörche schlagen schnell und geräuschvoll ihre beiden Schnabelhälften aufeinander. Dieses Klappern dient der Verständigung und mit ein bisschen Geduld können auch wir Menschen die verschiedenen Klapperarten erkennen und akustisch voneinander unterscheiden. Zumindest die Unterschiede zwischen Begrüßungsklappern, Wohlfühlklappern und Verteidigungsklappern kriegen sogar wir Menschen hin. Dieses Klappern ist sehr eindrucksvoll und auch gut zu hören. Darüber vergessen wir oft, dass Störche gar nicht stumm oder stimmlos sind. Sie haben zwar keinen Stimmkopf wie andere Vögel, aber sie machen sehr wohl Geräusche. Sie können zum Beispiel fauchen oder zischen, aber das ist eher leise und seltener. Und das geht im allgemeinen Geklapper und Geplapper der Welt unter. Der Weißstorch hat aber noch ganz viele andere super coole Superkräfte. Und deshalb kommt er natürlich auch in meinem Buch vor. Die Superkräfte der Vögel. Wenn du aber zusätzlich noch ein spezielles Buch über Weißstörche lesen willst, habe ich dir auf meiner Webseite mal ein paar zusammengestellt, die ich empfehlen kann. Dort gibt es auch noch ganz viele andere tolle Bücher zu entdecken. Wenn du Lust zum Lesen hast, schau da gerne mal rein. Den Link findest du wie immer in den Shownotes oder direkt unter vogelguckerin.de/Empfehlung. Das war übrigens Folge 49. Die nächste Folge wird also eine Jubiläumsfolge. Und ich habe gedacht, die feiern wir gemeinsam, indem ich ganz, ganz viele eurer Fragen beantworte. Wenn du also irgendwas wissen willst über Vögel, übers Vogelgucken und natürlich auch über die Vogelguckerin, dann schreib mir. Oder wenn du ganz fancy sein willst, schick mir eine Sprachnachricht. Die Kontaktmöglichkeiten findest du unter vogelguckerin.de/Frage. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und du hörst dann spätestens in 2 Wochen wieder von mir. Bis dahin, lass mehr Vögel in dein Leben.